Spark, der Wissenschaftspodcast der Universität Siegen.
Heute in der allerersten Folge mit einem Thema, das wirklich jede und jeden von uns direkt betrifft, denn wir alle haben schon einmal etwas selber gemacht. Viele tun es sogar sehr regelmäßig und dabei ist es ganz egal, ob wir einen Kuchen backen, aus Holz ein Vogelhäuschen zusammenzimmern, ein Kleidungsstück nähen oder Tomaten einpflanzen und aufziehen. Das Selbermachen ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Und das, obwohl wir ja heute eigentlich gar nichts mehr selber machen müssten, weil es die meisten Sachen auch zu kaufen gibt. Warum tun wir es trotzdem und warum ist das Selbermachen über die Jahre nie aus der Mode gekommen? Darüber möchte ich sprechen mit der Historikerin und Uni-Siegen-Professorin Reinhild Kreis. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast.
Mein Name ist Tanja Hoffmann. Ich arbeite in der Pressestelle der Universität und mein persönlicher Eindruck ist, dass das Selbermachen, Do-it-yourself, DIY oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ja, so seit 10, 15 Jahren ein ziemlich großer Boom ist. Also angefangen von so Internetplattformen wie Davanda, Etsy, Pinterest, über Baumärkte, die ziemlich gute Umsätze machen, Tutorials auf YouTube oder TikTok, die Anleitungen geben für so gut wie alles. Ja, bis hin zu den Makerspaces, die gerade in vielen Städten entstehen, wo Menschen mit 3D-Druckern, Fräsen oder Lasern Dinge selber machen. Teilen Sie diesen Eindruck, dass Selbermachen gerade extrem im Trend liegt?
Ja, absolut. Also da hilft ja ein Blick in jede Bahnhofsbuchhandlung, wenn man sieht, wie viele Zeitschriften und Bücher es alleine momentan gibt, in denen das Selbermachen zelebriert wird und auch sich gut verkauft, dann ist das wirklich nicht zu übersehen. Ich würde aber trotzdem gleichzeitig zu Beginn auch schon darauf hinweisen, dass es natürlich auch Gegentrends gibt. Gleichzeitig gibt es auch immer mehr Menschen, die eben Dinge nicht selbst machen, die lange Zeit ganz selbstverständlich in jedem Haushalt selbst hergestellt oder gemacht wurden, sondern diese Dinge über den Markt beziehen. Also es sind beide Tendenzen, die da Zuwachsraten haben.
Können Sie da ein Beispiel für geben?
Viele Menschen kochen kaum noch selbst. Auch dazu gibt es ja sehr viele Studien. Stopfen ist auch vollkommen aus der Mode gekommen, dass jemand ein Loch im Strumpf stopft. Das also tut ja fast niemand mehr. Und auch viele andere Dinge des täglichen Bedarfs werden heute häufig selbst eingekauft, anstatt sie selbst herzustellen, was vor 20, 30, 40 Jahren noch ganz anders gewesen wäre. Es hat diese Selbstverständlichkeit in manchen Bereichen verloren, sondern Sie haben ja auch völlig zu Recht jetzt am Anfang davon gesprochen, es ist eine Freizeittätigkeit für viele geworden, nicht mehr unbedingt in erster Linie eine Versorgungsweise. Also die beiden Elemente hängen natürlich zusammen, aber wer vielleicht Marmelade momentan gerne einkocht, tut es nicht aus einem grundsätzlichen Versorgungsinteresse heraus oder weil es eine selbstverständliche Versorgungsweise ist, sondern aus Spaß und weil man das vielleicht ganz gerne als Hobby macht. Und wenn man keine Lust mehr hat, dann kauft man sie halt wieder im Laden.
Jetzt haben wir in den vergangenen 3 Jahren eine besondere Situation gehabt mit der Corona-Pandemie. Und das war ja so ein Phänomen, ne? Gerade während der Lockdowns sind die Menschen in Massen in die Baumärkte geströmt. Wir haben in Haus und Garten gebaut wie die Weltmeister. Man hat auch sogar wieder angefangen, Brot selbst zu backen, wo Sie das gerade mit der Marmelade gesagt haben. In manchen Supermärkten war über Wochen die Hefe ausverkauft. Welchen Einfluss haben solche Krisen wie Corona auf das Selbermachen?
Also gerade die Corona-Zeit hat gerade Menschen in einem Land wie der Bundesrepublik etwas vor Augen geführt, was wir seit Jahrzehnten nicht mehr kannten, nämlich die Angst davor, etwas nicht mehr kaufen zu können, was normalerweise als Warenangebot in Läden bereitstand, was wir also ganz alltäglich gewohnt sind. Und diese Verunsicherung, dass Läden zuhaben könnten oder dass bestimmte Warensegmente gar nicht unbedingt Marken, sondern ganze Produktpaletten ausverkauft sein könnten und auch kein Nachschub kommt, das ist für uns ja ein ganz ungewohnter Gedanke gewesen. Seit der Nachkriegszeit gab es diese Sorge nicht mehr. Also die Abhängigkeit von Märkten, von Supermärkten, von Versorgungsketten, darüber haben sich viele Menschen, glaube ich, zum ersten Mal und auch sehr intensiv in dieser Zeit jetzt mit Corona Gedanken gemacht. Und das mag einer der Gründe sein, warum der Gedanke, vielleicht Vorrat zu halten und notfalls selbst in der Lage zu sein, sich mit etwas zu versorgen, zugenommen hat. Ich glaube, dass aber auch einfach viel freie Zeit, der Gedanke, vielleicht etwas Nützliches zu tun, auch so die eigene Produktivität sich vor Augen zu führen, dass auch das eine Rolle mitgespielt hat, um dem Selbermachen in dieser Zeit neue Anhänger und Anhängerinnen zuzuführen.
Bevor wir uns weiter unterhalten, würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer auf den Begriff des Selbermachens zu sprechen kommen. Denn wenn wir von Selbermachen reden, dann impliziert das ja, dass es theoretisch auch die Möglichkeit gibt, dass jemand anderes das für uns macht. Also dass man ein Ding oder ein Produkt auch alternativ einfach kaufen könnte. Wenn man das so betrachtet, wann hat das Selbermachen dann geschichtlich eigentlich angefangen?
Wenn man ganz genau hinschaut, ist das ein Jahrtausende altes Menschheitsphänomen. Auch in der Antike konnten sie sich mit bestimmten Dingen über den Markt versorgen und mussten also jetzt nicht jedes Gefäß selbst töpfern oder das Bier selbst brauen oder jedes Kleidungsstück und Schmiedearbeiten selbst erledigen. Also auch dafür gab es natürlich längst Märkte. Die waren nicht für alle Menschen erreichbar. Das hatte auch was damit zu tun, wo sie leben, wie die Versorgungssituation da war und natürlich auch mit dem eigenen Geldbeutel. Aber ich würde sagen, zu einem wirklich analytisch sinnvollen Begriff wird das Selbermachen so richtig dann mit der Industrialisierung und mit der massenhaften Herstellung von ganz normalen Gebrauchsgütern, die dann billig und in riesengroßer Zahl und für die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zu kaufen waren. Dann wird es zu einem richtig wichtigen Unterscheidungsmerkmal, zu sagen, dieses Ding, dieses Produkt ist selbst gemacht oder eben gekauft. Also in der Industrialisierung ist es kein neuer Begriff oder keine neue Unterscheidungskategorie, aber eine, die ganz einen ganz enormen Bedeutungsaufschwung erlebt. Sie wird einfach viel wichtiger, diese Unterscheidung.
Und das ist ja sehr interessant. Man hätte ja auch vermuten können, dass im Moment, wo die industrielle Massenproduktion einsetzt, dass das Selbermachen da einfach aufhört, weil es ja viel bequemer ist, was zu kaufen, statt es selber herzustellen. Warum haben die Menschen das Selbermachen dann nicht einfach sein gelassen?
Dafür gibt es ziemlich viele Gründe. Ich versuche mal, sie einigermaßen präzise zusammenzufassen. Sie hatten vorhin schon gesagt, vielen Leuten macht es Spaß und Freude. Also das ist ein Faktor, der zu allen Zeiten gilt. Immer haben Menschen auch Dinge selbst gemacht, weil es ihnen Spaß macht. Dazu kommen Fragen der Kostenabwägung. Was ist teurer? Gerade Menschen, die ein kleines Budget haben, mussten und müssen ja bis heute darauf achten, wie sie sich versorgen, kostengünstig. Und lange Zeit war es so, dass das Selbermachen einfach in vielen Bereichen sehr viel günstiger war, als etwas über den Markt zu beziehen. Ein dritter Faktor sind soziale Erwartungshaltungen, sage ich mal, sozialer Druck, der ausgeübt wird. Also, dass es eine Erwartung gibt, wenn man Leute zum Abendessen einlädt, dass man dann nicht was auftaut oder die Büchse aufmacht, sondern dass das selbst gemacht ist oder dass Kinder, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, nicht irgendwie einen Riegel hingelegt bekommen oder ein belegtes Brot da irgendwo herumliegt, sondern dass es dann ein selbstgekochtes Mittagessen gibt oder ähnliches. Also es gibt soziale Erwartungshaltungen, soziale Normen. Und ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, wenn wir von der Industrialisierung sprechen und von der massenhaften Herstellung von ganz normalen Alltagsgegenständen, dann sind das nicht nur Produkte, die das Selbermachen ersetzen und überflüssig machen. Also wenn es eben Marmelade oder Kleidungsstücke oder Vogelhäuschen eben fertig zu kaufen gibt, sondern ganz viele von diesen neuen industriell hergestellten Produkten, die machen das Selbermachen zu Hause überhaupt erst möglich. Also erst in dem Moment, wo es bestimmte Zutaten, wo es bestimmte Geräte, Hilfsmittel, Maschinen, Werkzeuge, Materialien, wo die im Laden zu kaufen sind, wird in manchen Bereichen das Selbermachen so richtig möglich. Also die ganze Heimwerkerindustrie dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die ist überhaupt nicht denkbar ohne eine riesige Industrie dahinter, die eben Bohrmaschinen und Kittmasse aus der Tube und Plastikdübel und selbstklebende Tapete herstellt. Also die Industrialisierung ersetzt nicht nur das Selbermachen, sondern ermöglicht es in vielen Fällen auch erst.
Auf viele dieser Aspekte würde ich später auch gerne nochmal zu sprechen kommen, weil das alles sehr spannend ist und man da auch viel mehr zu sagen kann auch. Ich glaube, aus der Perspektive der Menschen, also der selber Machenden, ist es ja vielleicht auch ein Weg, sich ein Stück weit unabhängig zu machen vom System, dem Markt, der aktuellen Situation, wie auch immer. Denn wenn ich in der Lage bin, mich selbst zu versorgen, ist es ja auch eine Selbstermächtigung. Sie sagten das eben im Zusammenhang mit Corona auch schon. Ist es damit letztlich auch ein politischer Akt, etwas selber zu machen, ein Stück weit?
Es kann es auf alle Fälle sein. Das muss nicht notwendigerweise so sein. Gerade Frauen können, glaube ich, häufig ein Lied davon singen, dass es manchmal auch ein Akt der Befreiung ist, etwas nicht mehr selbst machen zu müssen. Aber für Männer trifft das natürlich auch in vielen Punkten zu. Aber klar, es hat diese Dimension, sich unabhängig zu machen, sagen sie. Ja, man kann seinen eigenen Geschmack verwirklichen. Man ist auch nicht angewiesen auf bestimmte Ladenöffnungszeiten oder auf das Warenangebot dort, sondern man hat die Möglichkeit, Dinge so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Auch mit den daher eingehenden Risiken. Also wenn dann der Kuchen nicht aufgeht oder wenn der Stoff verschnitten ist, aus dem man gerne sich einen Rock oder eine Bluse nähen will, oder wenn die Tapete falsch rum an der Wand hängt, dann ist man eben auch selbst dran schuld. Die Risiken des Scheiterns, die erhöhen sich natürlich auch dann dadurch. Aber wenn Sie sagen, hat das nicht auch was Politisches? Ja, gerade heute wird ja ganz häufig mit dem Thema selber machen auch so etwas wie Emanzipation, Konsumkritik auch damit verbunden. Das Recht auf Reparaturfähigkeit von Gegenständen zum Beispiel, eine ganz politische Forderung. Und auch sowas wie die Sharing Economy, dass man Gegenstände miteinander teilt und zum Beispiel nicht jeder eben die Bohrmaschine zu Hause im Keller liegen hat und zweimal im Jahr rausholt, sondern dass man die auch, dass vielleicht auch eine reicht und die ausgetauscht werden kann. Das sind natürlich politische Dimensionen dieses Themas. Aber auch verschiedene politische Regime, Regierungen haben sich zum Thema Selbermachen auch positioniert und das auch politisiert.
Wenn man so an Nachkriegs- oder Kriegszeiten denkt, vermutlich, ne, wo es auch einfach staatlich gelenkt war, was erwünscht war oder gefordert und was auch nicht.
Ganz genau. Also wenn gerade in Zeiten, in denen die Wirtschaft stark gesteuert oder gelenkt wurde, wo es auch darum ging, Ressourcen einzusetzen und zu kontrollieren, haben Staaten immer wieder auch in die Versorgungsweise von Menschen hineinregiert. Es gab zum Beispiel während des Ersten Weltkrieges an manchen Orten Kuchenbackverbote, um Ressourcen zu sparen. Oder es gab Verbote während der Weltkriege, dass auch Bauern und Landwirte ihre eigenen Schweine oder ihre eigene Milch darüber verfügten, sondern das Buttern, das Schlachten war sehr stark eingeschränkt und bis zu einem gewissen Grad verboten, um eben zu gewährleisten, dass möglichst alle einigermaßen versorgt sind. Das haben sich viele natürlich nicht gefallen lassen und das dann heimlich getan und über ihre eigenen Ressourcen sozusagen verfügt. Da wollten sie sich nicht vom Staat hinein regieren lassen. Aber der staatliche Anspruch war da, bis hin zu den Aufforderungen zum Beispiel Gemüse anzubauen, auch auf dem Balkon oder in Parks oder anderswo. Also gerade in Zeiten, in denen Knappheit oder Mangel herrschte, in den Kriegen, in den Nachkriegszeiten, auch in der DDR können wir das beobachten, gab es diese Versuche, auch zu reglementieren, in welchen Bereichen selber machen okay und erwünscht ist und in welchen es vielleicht auch eingeschränkt werden sollte, um sicherzustellen, dass die Ressourcen so gebraucht werden, wie das politisch erwünscht war.
Das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Wir sprechen gleich inhaltlich weiter. Ich würde Ihnen gerne vorher aber noch ein paar persönliche Fragen stellen. Dieser Podcast heißt ja Spark, das ist Englisch und bedeutet der Funke. Und mich würde interessieren, wann bei Ihnen der Funke für das Thema Selbermachen übergesprungen ist. Also woher kommt Ihre Begeisterung und Ihr wissenschaftliches Interesse für dieses Thema?
Leider kann ich jetzt keine Geschichte erzählen von dem einen großen Moment, in dem mir klar geworden ist, dass das ein fantastisches Thema ist, das sich dringend mal jemand aus historischer Perspektive anschauen sollte. Es ist eher ein Prozess gewesen, in dem auch viele Alltagsbeobachtungen eine Rolle gespielt haben. Also ich bin in meinem Alltag immer wieder auf Phänomene gestoßen, über die ich nachgedacht habe. Das fängt damit an, dass ich selbst natürlich auch miterlebt habe und wahrgenommen habe, dass es Plattformen wie Davanda oder Etsy gab, dass sich Selbstgemachtes auf einmal gut verkauft hat und man damit auf einmal in war und nicht irgendwie verspottet wurde, wenn man mit der selbstgestrickten Mütze herumgelaufen ist. Es hat aber auch mit manchen Werbebotschaften oder Worten was zu tun gehabt. Also ich fand es zum Beispiel irgendwann mal sehr interessant, dass Bäckereien mit so Worten wie backfrisch ihre Waren verkaufen. Ich mir dann überlegt habe, was heißt denn eigentlich backfrisch? Es heißt eigentlich, man kann nicht davon ausgehen, dass in einer Bäckerei noch gebacken wird. Und backfrisch heißt aber auch nicht unbedingt, dass der Teig dort selbst hergestellt wird und jemand da nachts um 3 anfängt, den Teig zu kneten, sondern backfrisch heißt vielleicht auch nur, dass ein Teigrohling da in den Ofen geschoben wird und dann dort eben ausgebacken wird. Also das sind alles so Alltagsbeobachtungen gewesen, auch dass meine Mutter sehr häufig in meiner Kindheit, das hat mich wahnsinnig genervt, immer gesagt hat, das brauchen wir nicht zu kaufen, das kann man auch ganz einfach selber machen. Und all das hat sich irgendwann so ein bisschen verdichtet zu einem Thema und auch zu der Beobachtung, dass dieses Thema nicht erforscht wird oder bisher nicht erforscht wurde. Und zwar nicht nur geschichtswissenschaftlich, sondern auch wirtschaftswissenschaftlich. Selber machen ist ja etwas unheimlich Produktives. Da werden Werte geschaffen, da sind Menschen produktiv. Wenn Sie sich eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung angucken, dann ist das eine Produktivität, die da nicht vorkommt. Also das ist auch das alte Dilemma, dass Hausarbeit zum Beispiel unsichtbar bleibt, weil sie eben keine Erwerbstätigkeit ist, weil es kein Stundenkonto gibt, keine Lohnabrechnung, keine Krankenversicherung oder ähnliches. Und auch das gehört mit zu der politischen Dimension des Selbermachens, würde ich sagen. Diese Unsichtbarkeit oder Unbeachtetheit dieser Produktivität in solchen wissenschaftlichen Zusammenhängen. Und damit war mein Interesse geweckt und es wurde zu einem Projekt.
Und es ist ein Thema, was sehr gut ankommt, was wiederum auf großes Interesse stößt. Das haben wir im Vorgespräch schon festgestellt und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil es einfach so nah an den Menschen ist.
Ja, das ist in der Tat so. Viele haben zu berichten von verschiedenen Situationen des Selbermachens, fühlen sich erkannt in dem, was meine Forschung auch zutage gebracht hat, sind bei manchem auch überrascht, in welche Zusammenhänge man das Thema Selbermachen einordnen kann, von Erziehungswesen über die Wirtschaft bis hin eben zu Konsumfragen und ähnliches. Also es ist auch ein Thema, das unheimlich viel Spaß macht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wann haben Sie denn eigentlich zuletzt etwas selber gemacht und was war das?
Das war jetzt die Vorweihnachtszeit, also im Advent habe ich zwar erst relativ spät, aber es dann doch noch geschafft, ein paar Plätzchen zu backen. Und wir haben zu Hause gemeinsam Bienenwachstücher hergestellt und die an Weihnachten verschenkt.
Sie haben Ihre wissenschaftliche Karriere an der Ludwig-Maximilians-Universität München begonnen. Spätere Stationen waren die Universität Augsburg, das Deutsche Historische Institut in Washington D.C., die Universität Duisburg-Essen und die Uni Mannheim. Und seit März 2021 haben Sie hier an der Uni Siegen die Professur für Geschichte der Gegenwart inne. Und das ist eine besondere Ausrichtung, die bundesweit, soweit ich weiß, einmalig ist. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was Ihre Professur und damit natürlich verbunden auch Ihre Forschungsarbeit auszeichnet.
Ja, also die Universität Siegen hat mit dieser Umwidmung der Professur hin zu einer Geschichte der Gegenwart tatsächlich etwas geschaffen, was es so in der Bundesrepublik bisher nicht gab. Inhaltlich bin ich in vielem eine Zeithistorikerin. Also eine Geschichte der Gegenwart ist jetzt nichts ganz anderes als eine Zeitgeschichte. Meine Forschungsschwerpunkte liegen im 20. Jahrhundert. Aber was ich sehr schön finde an dieser Ausrichtung der Professur, ist, dass sie akzentuiert, dass Geschichte nichts ist, was abgetrennt ist von der Gegenwart. Ganz im Gegenteil. Unsere Fragen an die Geschichte ergeben sich aus unserer gegenwärtigen Situation heraus. Sieht man daran, dass jetzt auf einmal Seuchengeschichte auf einmal boomt, weil eben über Corona dieses Thema aktuell geworden ist. Auch die geschichtswissenschaftliche Forschung zur Ukraine nimmt aktuell zu. Unsere Perspektive auf die Gegenwart ist immer mitgeprägt, auch von der Vergangenheit. Gleichzeitig ragt die Vergangenheit natürlich auch in vielem in unsere Gegenwart hinein. Und ich empfinde das als eine sehr schöne Möglichkeit, diese Verbindung, diese Schnittstelle von Geschichte und Gegenwart hier zu akzentuieren. Und wie gesagt, bei mir sind das groben Sinne dann doch Themen des 20. Jahrhunderts, späte 19., 20., 21. Jahrhundert, die mich beschäftigen, aber eben an dieser Schnittstelle von Geschichte und Gegenwart.
Mhm. Sie haben im vergangenen Jahr den Rita-Süßmuth-Forschungspreis des Landes NRW bekommen. Das ist eine Auszeichnung für exzellente Forschung mit Geschlechterbezug. Und damit würde ich gerne zurückkommen auf das Thema selber machen. Denn das ist ja auch sehr eng mit Fragen des Geschlechts und mit bestimmten Rollenbildern verbunden. Sie hatten es eben auch schon kurz angesprochen. Ich glaube, ja, so Backen, Nähen, Handarbeiten gelten bis heute eher als typische Frauentätigkeiten. Wenn es um Männer und selber machen geht, dann denkt man eher an Bohrmaschine und Säge, Hausbau, vielleicht irgendwelche Reparaturarbeiten. Entspricht das eigentlich der Realität oder ist das ein Klischee?
Tja, also es ist beides. Kann ich leider keine ganz eindeutige, leichte Antwort drauf geben. Es ist in der Tat ein Themenfeld oder auch ein Aktivitätsbereich, der sehr stark auch gegendert ist, also wo Geschlechterrollen eine ganz große Erwartung spielen. Und ich möchte es vielleicht so formulieren, dass es da keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, jetzt in der Bedeutung, dass es gesellschaftliche Erwartungen gibt oder dass die einen mehr selber machen als die anderen. Ich würde es vielleicht eher so bezeichnen, dass der Handlungsspielraum, die Bewegungsfreiheit oder auch die Entscheidungsfreiheit für Frauen lange Zeit kleiner war als für Männer. Also es ist eher eine Frage der Intensität oder des Grades als jetzt eine ganz grundsätzliche Unterscheidung. Lassen Sie mich das vielleicht an ein paar Beispielen mal zeigen. Wenn wir ins 19. Jahrhundert in die Industrialisierung hineinschauen, dann sieht man, dass auf einmal in der Schule Fächer auftauchen, Schulfächer, von denen man denken würde, die braucht doch jetzt gar kein Mensch mehr. Wenn es Kleidung von der Stange zu kaufen gibt, warum müssen Mädchen in der Schule dann noch Handarbeiten lernen? Wenn es Essen aus der Büchse gibt oder auch Restaurants in einer größeren Zahl eröffnen, warum dann noch Hauswirtschaften? Und besonders auffällig vielleicht mit Blick auf die Jungen, für die das Fach, heute kennen wir das unter dem Namen Werken, damals wurde es diskutiert als Knabenhandfertigkeit. Warum muss man so ein Fach im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einführen, wenn doch jetzt die Dinge industriell hergestellt werden können? Und das hat was zu tun, ja, mit Kontrolle und auch mit Disziplinierung. Es hat was zu tun mit gesellschaftlichen Ängsten davor, dass Kinder und Jugendliche ihre Rollen verlassen könnten, also dass Mädchen zum Beispiel nicht mehr Hausfrau sein oder werden würden. Auch Angst davor, dass Kinder und Jugendliche ihre Zeit falsch gebrauchen könnten, also mit Tätigkeiten, die gesellschaftlich nicht erwünscht waren. Und dieses Selbermachen in der Schule verankert, das sollte auch dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen beizubringen, ihre Zeit auf die richtige Art und Weise zu verbringen, auf eine gesellschaftlich erwünschte Art und Weise eben, und sie auch auf spätere Rollen vorzubereiten. Und das war für Mädchen deutlich stärker ausgeprägt, dieser erzieherische Gedanke, als für Jungen. Und wir finden das immer wieder. Also wenn im Nationalsozialismus die Rede davon ist, dass die Frau als Verwalterin der Ressourcen zu Hause da eine enorme volkswirtschaftliche Bedeutung hat und dann eben Dinge entweder selber machen oder nicht selber machen sollte, je nachdem, wie es den politischen Vorgaben am besten entsprach, oder auch die Anforderungen, die häufig an Mütter gestellt werden, auf welche Art und Weise Kinder versorgt werden sollen, idealerweise, von der Kleidung bis zur Ernährung, dann ist da der Druck auf Frauen größer. Was allerdings ich nur eingeschränkt bestätigen kann, ist, dass es tatsächlich eben immer nur die Männer sind, die handwerkliche Dinge machen und die Frauen sind eher für das Kochen und Nähen und die Dekosachen zuständig. Sondern wenn man in die Quellen reinguckt, auch in die Erzählungen von früher, dann zeigt sich, dass das sehr viel durchmischter war. Und dass es manchmal auch da Wandlungsprozesse gab. Also wenn man in so Handwerksanleitungsbücher oder in so Reparatur-Selbsthilfebücher aus den 20er, 30er Jahren hineinschaut, dann werden so häusliche Reparaturarbeiten, werden sowohl Männer als auch Frauen angesprochen. Erst in dem Moment, in dem Heimwerken zum Beispiel elektrisch wird, also wo es Bohrmaschinen gibt und Schleifmaschinen und Fräsmaschinen und so weiter und so fort, die Elektrogeräte, die sind dann Männersache. Also da werden dann auf einmal nur noch Männer gezeigt in den Abbildungen und Frauen rutschen eher in die Rolle der Bewunderinnen oder der Handreicherinnen.
Ist schon so, wenn es tolle technische Geräte gibt, dann sind die Männer auch eher dabei, oder? Beim Kochen doch im Grunde auch so ein bisschen, kann man das so sagen?
Wie das dann in der Praxis aussah, das ist gar nicht so leicht festzustellen, aber in der Werbung ist es auf alle Fälle so. Also sobald es ein technisches Gerät gibt, dann kann man auch mit einem Augenzwinkern oder mit einer ironischen Bemerkung eben den Mann oder Jungen bei Küchentätigkeiten auch in den 50er oder 60er Jahren zeigen. Aber eben immer dann mit dem Verweis darauf, dass hier eben das tolle Elektrogerät zum Einsatz kommt.
Ist es eigentlich so, dass das Selbermachen mit bestimmten Lebensphasen verbunden ist? Also ich habe bei Frauen schon oft beobachtet, dass mit dem ersten Kind auch die Nähmaschine quasi zu Hause einzieht und man dann plötzlich anfängt, Babyklamotten zu nähen. Wenn man ein Haus baut oder kauft, ist das vielleicht auch so ein Zeitpunkt. Oder auch, wenn man irgendwann in Rente geht und plötzlich jede Menge Freizeit hat. Würden Sie das so bestätigen, diese Beobachtung?
Also Familienzeiten als Zeiten des intensiven Selbermachens absolut, denn das ist die Zeit, in der eben Wohnungen hergerichtet, Häuser gebaut, viele Kleidungsstücke notwendig sind, wo auch eben diese Erwartungshaltung mit Blick auf Verpflegung, also Essen, eine größere Rolle spielen, als wenn man als Pärchen oder Single irgendwo sitzt oder in der Rente. Wo ich ein Fragezeichen dahinter machen würde, wäre gerade mit Blick auf die Rente. Also es gibt ziemlich viele statistische Untersuchungen auch seit den 70er, 80er Jahren und bis heute, wer eigentlich wie viel Zeit pro Woche oder Monat mit Praktiken des Selbermachens zubringt. Und es sind vor allen Dingen die Leute, die mitten im Erwerbs- und Familienleben stehen. Also Leute,
von denen eigentlich denkt, die haben doch am wenigsten Zeit.
Ja, aber das wird ganz deutlich, dass zum Beispiel Arbeitslose oder eben auch Rentner und Rentnerinnen und auch Menschen, die ansonsten also jetzt nicht in der Erwerbstätigkeit stehen, dass die relativ wenig selber machen. Also das scheint in keinem Zusammenhang so unbedingt zu stehen, wie viel Zeit man zur Verfügung hat, sondern es scheint eher die Notwendigkeit, die soziale Anerkennung, die man dafür kriegt, wenn man eine bestimmte Rolle als guter Vater, gute Mutter, gute Eltern, Häuslebauer, was auch immer, also das scheint eine sehr viel stärkere Rolle zu spielen.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass das Selbermachen grundsätzlich immer zwei Dimensionen hat, dass es immer Menschen gab und gibt, die aus finanziellen Gründen dazu gezwungen sind, Dinge selber herzustellen und dass es andere gibt, für die das Selbermachen ja eher ein Hobby ist. Welchen Unterschied macht das denn eigentlich bezogen auf das Produkt, was ich da herstelle, ob ich das aus freien Stücken mache oder ob ich dazu gezwungen bin?
Mit Blick auf das Produkt macht es im Zweifel gar keinen Unterschied.
Also, ich meine eher so, wie man dazu steht, also ob ich darauf stolz bin oder mich möglicherweise sogar dafür schäme.
Das ist tatsächlich dann eher der größere Unterschied. Denn wenn wir jetzt auch davon sprechen, dass es aktuell oder in den letzten 10, 15 Jahren wieder so einen Trend hin zum Selbermachen gibt, dann betrifft das natürlich nur einen Teil des Selbermachens, nämlich den man, ja, aus freien Stücken, wo man sich dafür entscheidet, für eine bestimmte Art und Weise der Versorgung und auch eben in den Bereichen, wo man soziale Anerkennung dafür bekommen kann, also wo man, also soziologisch gesprochen, einen Distinktionsgewinn draus ziehen kann. Das ist nicht der Fall, wenn Sie eben mit den gestopften Socken Ihr Kind in die Schule schicken. Die Frage, was Anerkennung erfährt, die ist nicht immer nur unbedingt daran gebunden, ob etwas selbst gemacht ist oder nicht, sondern eben immer auch gebunden daran, ob es eben eine Entscheidung ist, die man trifft aus Notwendigkeit oder um ja sein Leben eben auf eine bestimmte Art und Weise zu gestalten oder auch zu präsentieren.
Bei Menschen, die freiwillig etwas selber machen, da haben diese selbstgemachten Produkte ja oft einen höheren Stellenwert als gekaufte. Also wenn ich mir einen Schal selber stricke, ist der toller als der von C&A. Und wenn ich Marmelade selber einkoche, hat die definitiv einen besseren Ruf als die aus dem Supermarkt. Woher kommt eigentlich diese Erzählung vom Selbstgemachten als dem Besseren? Lässt sich das auch geschichtlich herleiten?
Ja, also das hat viel damit zu tun, dass diesen Produkten zugeschrieben wird, dass da jemand aus Liebe, aus Zuneigung, aus Fürsorge, aus Verantwortung heraus handelt für eine andere Person. Deswegen fällt es uns ja auch so schwer, etwas Selbstgemachtes zu kritisieren. Also niemand würde diese selbstgekochte Marmelade von einem Freund oder einer Freundin entgegennehmen, die sich einmal aufs Brot schmieren und sagen, die schmeckt aber überhaupt nicht gut. die kannst du gerne auch behalten. Niemand würde auch abends zum Abendessen eingeladen sein bei Verwandten oder bei irgendjemanden und dann erstmal mäkelig beim Essen da herumschieben. Da ist die Hemmschwelle sehr viel größer als zum Beispiel im Restaurant, wo man vielleicht ein Stück Fleisch, das verbrannt ist oder ein versalzenes Essen, sehr viel leichter zurückgehen lassen würde. Oder bei Supermarktware sagt, diese Marke, die kaufe ich nicht nochmal. Also da ist eine Hemmschwelle da und das hat ganz viel damit zu tun, dass das Selbstgemachte eben interpretiert wird als ein Akt, in dem jemand Zeit, Energie, Kreativität, guten Willen mindestens, wenn nicht vielleicht auch Können, investiert hat, um da etwas herzustellen. Und das ist normativ in unserer Gesellschaft einfach ganz hoch aufgeladen. Und trägt auch mit dazu bei, diesen sozialen Druck aufzubauen, den ich vorhin auch schon genannt hatte. Also wenn das Essen oder die Kleidungsstücke eben aus dem Laden sind und nicht selbst genäht oder selbst gekocht, dann kann man eben leicht auch dann sagen, diese Person hat gar keine Zuneigung zu ihren Kindern oder die interessiert sich nicht für ihre Kinder oder für den Ehemann oder die Ehefrau oder wen auch immer, sondern speist die ab mit irgendwas Gekauftem.
Das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Als Mutter von Kindern weiß ich, man geht ja nicht mit einem gekauften Kuchen zum Kindergartenfest. Und ich habe sogar schon mal eine Methode entwickelt, einen gekauften Kuchen wie selbstgemacht aussehen zu lassen, durch die Art, wie man das vielleicht umdekoriert, was ja eigentlich vollkommen bescheuert ist, was aber zeigt, wie stark diese Normen und gesellschaftlichen Erwartungshaltungen sind und wie sehr man davon auch abhängig ist.
Ja, auch die Produktindustrie reagiert da übrigens drauf. Also wenn sie in so einer Situation einen Kuchen aus einer Backmischung machen würden, wo man ja auch nicht sehr viel mehr macht, als noch ein bisschen Fett und ein bisschen Flüssigkeit reingeben und vielleicht noch ein Ei dazu oder so. Also wo man ganz viel Wissen gar nicht mehr haben muss, um den Kuchen selbst zu machen und wo auch der Zeitaufwand minimal ist. Dann stehen sie aber eben trotzdem da mit dem Kuchen, der aus ihrem Ofen rausgekommen ist. Und genauso ist es auch mit ganz vielen anderen Dingen. Sie können sich ja auch Sets kaufen, in denen bis hin zu den vorgeschnittenen Wollsträngen und den farblich markierten Stoffstücken, wo irgendwelche Wollfäden dann hineingestickt werden sollen oder auch Handwerker-Kits oder sowas, das können sie alles kaufen. Also das heißt, da ist möglichst viel vorfabriziert, gibt einem aber trotzdem am Ende das gute Gefühl und auch vor anderen, dass es eben einigermaßen selbstgemacht aussieht.
Auf diesen Markt, der sich um das Selbermachen entwickelt hat, würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen, den Sie ja eben auch angesprochen haben. Es ist ja endlos, was man da an Produkten alles bekommen kann. Wann und womit hat das eigentlich angefangen? Kann man das so zurückverfolgen?
Ganz streng genommen müsste man da also auch zur ersten Produktion eines Nagels, der an irgendjemanden verkauft worden ist, von irgendeinem Schmied zurückgehen. Das kann ich also nicht zweifelsfrei irgendwie belegen, aber es gibt so ein paar Meilensteine. Zum Beispiel Mitte des 19. Jahrhunderts die Erfindung der Nähmaschine, als die Einzug hält in Privathaushalte. Das ist zum Beispiel ein Schritt, wo ein industriell hergestelltes Gut, die Nähmaschine, in den Privathaushalt Einzug hält und sich da verbreitet. Übrigens auch zuerst gar nicht unbedingt, um dann für die eigene Familie Kleidung zu nähen, sondern das waren häufig Frauen, die in Heimarbeit dann genäht haben, um Läden zu beliefern. Also die erste Konfektionsware, die erste Kleidung von der Stange, die wurde an Nähmaschinen von Frauen in Heimarbeit erledigt. Dafür haben viele sich diese Nähmaschinen angeschafft. Also das ist zum Beispiel so ein Produkt oder auch, denken Sie an Dr. Oetker Ende des 19. Jahrhunderts mit Backpulver in Tütchen, das abgewogen ist und wo Sie also genau wissen, für 500 Gramm Mehl nehme ich so ein Tütchen. Da muss man nicht mehr wiegen, kann sich nicht mehr vertun bei der Zusammenstellung der Zutaten. Auch sowas wie das Einkochen, die Firma Weck ist ja bis heute da in Deutschland fast als Markensynonym für die Tätigkeit, etwas einwecken. Also in dieser Zeit, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, kommen da ganz viele Produkte auf den Markt und etablieren das so eine richtige Industriebranche hinter dem Selbermachen. Und ein zweites wichtiges Beispiel ist dann vielleicht ab der Mitte des 20. Jahrhunderts die Heimwerkerindustrie.
Die Baumärkte.
Die kommen dann ab Ende der 60er Jahre dazu, genau. Aber seit den 50er, 60er Jahren gibt es zumindest zunehmend auch Geschäfte, in denen man die Materialien, die man für seine Tätigkeiten zu Hause braucht, auch in kleinen Verpackungen oder so kaufen kann. Also nicht nur an den Handel orientiert, in Großpackungen, sondern eben in kleinen Mengen. Und dann kommen eben die Heimwerkerzeitschriften dazu, die Baumärkte und so weiter und so fort, bis eben hin zu der Heimwerkerindustrie, wie sie momentan da ist. Und auch die wird sich sicherlich weiterhin verändern.
Es gibt so einen Begriff für Menschen, die etwas konsumieren, um anschließend damit dann etwas zu produzieren. Prosumenten werden die genannt. Vereinfacht gesagt, ich entscheide mich, was selbst zu machen, kaufe dafür erstmal in großem Stil ein. Ist das nicht irgendwie auch paradox?
Paradoxer finde ich ehrlich gesagt, dass wir so leichtfertig Dinge dann eben als selbstgemacht bezeichnen. Denn eigentlich wissen wir, glaube ich, alle aus unserer eigenen Lebenserfahrung, dass die allerwenigsten, die einen selbstgestrickten Pulli anhaben, ja, die haben dann selbst gestrickt, aber die Stricknadeln, die sind eingekauft. Die meisten haben auch kein Schaf dann irgendwo im Hinterhof stehen, dass man dann erstmal schert und Wolle spinnt und die dann vielleicht auch färbt und dann verstrickt. Und auch bei einem selbstgemachten Kuchen oder selbstgebauten Haus, die Tätigkeiten, die sind das, was dann da zählt. Aber wir gehen häufig ganz unbewusst davon aus, dass dadurch dann Konsum vermieden werden würde. Ist aber gar nicht der Fall. Also das finde ich sehr viel paradoxer als die grundsätzliche Beobachtung, dass Menschen ihre eigene Arbeitszeit und gekaufte Sachen und selbstgemachte Sachen miteinander kombinieren, um am Ende zu einer bestimmten Sache zu kommen.
Okay, also da ist das Bild vielleicht einfach ein bisschen schräg, ja, das man hat. Ich glaube, es ist auch so, wenn man irgendein beliebiges DIY-Projekt nimmt und mal ehrlich die Kosten, die man dafür hat, zusammenrechnet, die ganzen Utensilien, die man erstmal kauft, dann kommt unterm Strich vielleicht sogar raus, dass das teurer ist, als wenn man das Produkt einfach fertig gekauft hätte. Wird selber machen auch dadurch ein Stück weit zu einem Statussymbol?
Ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt, welches Selbermachen ist eigentlich angesehen. Es ist das Selbermachen momentan, das relativ kostenintensiv ist. Also wenn Sie in den Discounter gehen oder in die Läden von Fast Fashion hineinschauen, so günstig können Sie zu Hause kein Kleidungsstück oder kein Essen herstellen. Und für viele andere Bereiche des Selbermachens gilt das ganz genauso. Deswegen ist das eben auch so wichtig, hier zu differenzieren und das nicht alles über einen Kamm zu scheren. Und es ist für diejenigen, die eben ein kleines Budget haben und das abwägen müssen, eine Entscheidung, die sie nach den Kosten treffen müssen und immer nach der Frage, was kann ich besser investieren, meine eigene Zeit oder mein Geld? Im Zweifel ist die Tiefkühlpizza für 1,29 von der billigsten Marke vielleicht dann günstiger, als wenn ich die Zutaten für eine frische Pizza einkaufe. Genauso bei vielen anderen Dingen. Aber das hat dann eben auch nicht das gleiche Ansehen.
Ich würde diesen Aspekt, dass das Selbermachen zum Konsumanlass wird, gerne nochmal aufgreifen und mit einem Thema verbinden, das aktuell in aller Munde ist, nämlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Selbermachen wird ja häufig mit Nachhaltigkeit assoziiert. Ist das überhaupt berechtigt? Ist Selbermachen nachhaltig?
Manchmal ja, manchmal nein. Ich hatte vorhin das Beispiel genannt der Elektrogeräte, die in großer Zahl in vielen Garagen und Kellern herumliegen, selten benutzt werden. Das ist nicht nachhaltig. Genauso, wenn man sieht, welcher Verschnitt entsteht bei Nähprojekten, bei Gewürzen, die man für ein Gericht einkauft und das dann aber danach nie wieder kocht oder Hochwert-Kücheneinrichtungen und Ähnlichem. Also selber machen ist nicht per se nachhaltiger im Sinn jetzt von einer Umweltbilanz als kaufen. Also sowas wie Arbeitsteilung und auch ein ressourcensparender Einsatz von Materialien, so wie das ja in marktwirtschaftlichen Betrieben gepflegt wird, das hat schon auch was für sich. Also das ist nichts, was ich jetzt per se verdammen würde und sagen würde, das ist schlecht oder schlechter als selber machen, sondern man sollte sich sehr genau immer auch den Einzelfall anschauen, wie mit Ressourcen umgegangen ist. Aber da schneidet das Selbermachen nicht unbedingt immer besser ab, auch wenn es sich so anfühlt.
Wobei es ja, glaube ich, auch im DIY-Bereich so einen Trend zu mehr Nachhaltigkeit gibt. Upcycling ist da so ein Stichwort, also aus alten und unbrauchbaren Sachen etwas Neues herstellen. Glauben Sie, dass sich das Selbermachen in den kommenden Jahren stärker in diese Richtung entwickeln wird, einfach weil das allgemeine Bewusstsein mehr da ist?
Als Historikerin bin ich natürlich denkbar schlecht geeignet dafür, Prognosen oder Zukunftsaussagen zu treffen. Ich würde sagen, oder ich würde vermuten, dass es tatsächlich zunehmen wird, das Bewusstsein dafür. Ich wäre mir allerdings nicht so sicher, inwiefern es ein Trend bleibt. Das ist für mich momentan nicht absehbar, ob das ein Trend ist im Sinne einer Modeerscheinung oder ob es ein Trend ist im Sinne von einer dauerhaften Umorientierung. Und ich wäre eher skeptisch, inwiefern es zum Mainstream wird. Zumindest wenn es das häusliche Upcycling angeht. Was wir sehr viel stärker tatsächlich sehen werden, ist, dass auch Unternehmen und Firmen darauf setzen, Materialien wieder zu verwerten, die schon mal in einem anderen Produkt gesteckt haben, auf welche Art und Weise auch immer. Und das wird für eine Weile lang sicherlich auch ein werbewirksamer Hinweis sein. Aber ich bin bei manchem tatsächlich skeptisch, denn bei allem, was wir jetzt auch besprochen haben über die Modeerscheinungen und die Konjunkturen des Selbermachens und dass das momentan auch für viele eben als eine zukunftsträchtige Versorgungsstrategie gilt, unterm Strich haben wir eine Zunahme von Essenslieferdiensten, von Fast Fashion, von gekauften Dingen aller Art. Also der Konsum wird ja nicht weniger.
Mich würde abschließend trotzdem noch eine weitere Prognose von Ihnen interessieren, vielleicht nicht als Historikerin, sondern einfach als Frau Kreis, die sich viele Jahre mit dem Thema Selbermachen beschäftigt hat. Wir erleben ja aktuell verschiedene Krisen parallel. Die Klimakrise, die Energiekrise, den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie wirkt auch noch nach. Wird das Selbermachen für die Menschen da in den kommenden Jahren eher noch wichtiger? Stichwort Selbstermächtigung, Autonomie, unabhängig sein? Oder vielleicht auch gerade nicht, weil man das Gefühl hat, man muss sich mit anderem, vermeintlich Wichtigerem beschäftigen. Was glauben Sie, wie sich das weiterentwickelt?
Auch das ist schwer zu sagen und wird vermutlich nicht sehr einheitlich sein, weil Menschen da, glaube ich, auch sehr unterschiedlich auf Krisen reagieren. Die einen kompensieren durch Konsum, die anderen sind sich sehr dessen bewusst, wie fragil eben Liefersysteme und Versorgungssysteme sind und andere wiederum sind bei ihrem Bewusstsein oder bei ihrem Verantwortungsgefühl gepackt und denken, ich kann ja nicht dazu beitragen, dass ich bestimmte Krisen verstärken, indem ich konsumiere wie ein Weltmeister. Also da wird es vermutlich vieles nebeneinander geben und das macht ja auch entsprechende politische Entscheidungen so schwierig, weil die Bedürfnisse und die Vorstellungen von Menschen da einfach ganz unterschiedlich sind. Auch über Faktoren wie Generation oder sowas haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, welche Lebenserfahrungen da teilweise auch dahinter stehen. Es wird sicherlich sehr spannend werden zu sehen, wie die Jugendlichen, die jetzt sehr bewusst diese Krisen, die sie genannt haben, miterlebt haben, wie die agieren und sich verhalten werden, wenn sie in einem Alter sind, wo sie ihre Lebensentscheidungen einfach selbst treffen und Fragen von Versorgung dann eben nicht mit dem leben müssen, so einigermaßen, was ihre Eltern für sie entscheiden, sondern wenn sie selbst in Verantwortungspositionen in der Politik, in der Wirtschaft, in ihrem Privatleben dann sind.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses spannende Gespräch, Frau Kreis. Ich glaube, wir könnten uns noch ewig weiter unterhalten. Ich nehme daraus mit, dass das Selbermachen ein extrem vielschichtiges Thema ist, bei dem es um weit mehr geht, als darum, einfach ein Regal zu bauen oder einen Kuchen zu backen, weil das Selbermachen darüber hinaus immer auch dafür steht, wie wir Menschen uns selbst und unsere Umwelt wahrnehmen und wie wir damit umgehen. Das war Spark, der Wissenschaftspodcast der Universität Siegen. Ich bin Tanja Hoffmann und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss.